Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute, heute Vormittag mit der Frau, die im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen, das Wetter präsentiert. Katja Hornefer, guten Morgen und herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Wie geht's Ihnen?
Gut.
Ja?
Ja.
Wie war die Anreise in Wiesbaden?
Nicht von Wiesbaden, ich wohne ja woanders, aber mit der Bahn und es war schön leer und es war alles in Ordnung.
Ja, mit Maske?
Natürlich mit Maske.
Alle mit Maske?
Die anderen habe ich nicht beobachtet, weil es so leer war, aber ich selbst hatte die Maske auf, genauso wie es sich gehört, von Beginn Betreten des Bahnhofes bis zum Hotel.
Haben Sie sich an diese neuen Lebensumstände gewöhnt?
Ja, total.
Gibt es da einen Automatismus inzwischen?
Ich muss sagen, vieles davon gefällt mir ganz gut.
Ehrlich?
Ja.
Zum Beispiel?
Darf man vielleicht nicht so laut sagen, aber so ein bisschen dieser Abstand, dieses Social Distancing, das stört mich jetzt gar nicht so wahnsinnig. Ich mag sowieso nicht so gerne vereinnahmt werden. Ich habe immer schon früher gerne so eine gewisse Blase um mich rum gehabt, dass mir die Leute nicht zu nahe kamen. Mag vielleicht daran liegen, dass ich nicht dreidimensional sehen kann. Es ist also für mich schwierig, Abstände vernünftig einzuschätzen. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, vielleicht bin ich auch deswegen Meteorologin geworden, weil ich jedes Bild so sehe, als wäre es ein Foto. Also alles, was ich draußen sehe, ja, ist immer platt für mich.
Also diese Sendung beginnt voller Überraschungen, dass jemand nicht dreidimensional sehen konnte. Darüber habe ich mir offen gestanden in meinem Leben noch nie Gedanken gemacht. Was bedeutet das für den Alltag?
Für den Alltag bedeutet es, für mich ist alles platt. Das heißt also, wenn ich in einer fremden Umgebung bin und sie geben mir ein Glas und etwas zum Einschenken, dann würde ich das vielleicht nicht richtig hinkriegen. Da, wo ich mich auskenne, da laufe ich nicht gegen Türrahmen und so weiter. Aber wo ich mich nicht auskenne, kann das passieren. Und es bedeutet halt einfach nur, sie selbst und die allermeisten Menschen gucken halt so ein bisschen um die Ecke rum. Aha. Und damit haben sie diese Dreidimensionalitäten. Ich nicht. Sie müssen sich vorstellen, alles, was ich sehe, sieht genauso aus wie ein Foto. Aber exakt genauso wie ein Foto.
Aber wie schätzen Sie dann Abstände ein?
Ja, es ist eine Frage der Gewöhnung natürlich. Also wenn ich jetzt hier diese beiden, dann weiß ich das ja, wie das geht. Aber
wie weit sitze ich von Ihnen weg?
Naja, das würde ich jetzt mal auf 60, 70 Zentimeter schätzen.
Es ist ein knapper Meter. Wir sollten auch für Leute, die sich jetzt beginnen aufzuregen, sagen, wir haben eine riesige Plexiglasscheibe, wo also coronatechnisch nichts passieren kann. Irre.
Ist doch schön, dass ich Sie noch überraschen kann.
Genau. Was Corona angeht, Ihre Arbeitsbedingungen haben sich, glaube ich, insofern geändert, dass es auch beim ZDF sehr viele Menschen gibt, die inzwischen Homeoffice machen.
Genau, also ich sitze auch sozusagen vereinzelt und ich bereite mich auf meine Sendung hauptsächlich zu Hause vor, beschränke also den Anteil der Arbeitszeit im Sender auf das absolute Minimum, was dazu führt, dass man dann sehr konzentriert und sehr kondensiert fast arbeiten muss, weil man vielleicht nur 3-4 Stunden im Sender ist, um das alles abzuleisten und eben möglichst anderen Kollegen auch aus dem Weg zu gehen. Aber ich empfinde das jetzt nicht als schlecht, weil ich ja mich zu Hause auch in aller Ruhe vorbereiten kann. Und deswegen hat das halt viele Vorteile auch.
Also der Vorteil ist, dass man sich selber organisieren kann, dass unnütze Dinge dann schneller wegfallen. Und wie wir gerade gehört haben, so diese soziale Nähe muss ja jetzt auch nicht in diesem Umfang sein.
Ja.
Sagen Sie, Frau Hornefer, was das aktuelle Wetter angeht, ist das eigentlich eine Wetterlage, die Ihnen meteorologisch gesehen Freude macht?
Nein, ich bin eigentlich der Hochsommertyp. Also ich mag gerne 30 bis 35 Grad und Sonnenschein, auch wenn ich weiß, dass es für die Natur nicht gut ist. Ich persönlich mag es halt gerne so.
Ja.
Und was mir Spaß macht, sind natürlich so Gewitter. Also gestern, als ich da in der Bahn saß und rausgeguckt habe, ich konnte gar nichts lesen oder so, weil diese Gewittertürme, die sich dann aufbäumen und ich sehe dann den Zirrenschirm, wie er an die Tropopause ranklatscht und ich sehe, wie sich da bald was entwickelt. Also ich finde das klasse, ja. Und dann sehe ich, es muss jetzt bald anfangen zu regnen. Ich glaube, in Feying an der Enz ging es dann los mit den ersten Tropfen und dafür kann ich mich natürlich begeistern.
Ja. Bis heute.
Ja.
Wunderbar. Geboren und aufgewachsen in Göttingen, korrekt?
Ja. Nein, nicht aufgewachsen.
Aufgewachsen?
Aufgewachsen, du bist 4 Jahre, also
so.
Ein bisschen klein.
Klein aufgewachsen. Und nach dem 4.
Danach war ich in der Nähe von Bremen und habe auch in Bremen, dann bin ich zur Schule gegangen und
Dann sind Sie nach Bonn gegangen, haben studiert.
Ja.
Dann sind Sie nach Hamburg gegangen, haben promoviert. Mhm. Thema.
Das ist die Skalenwechselwirkung des nicht-hydrostatischen mesoskaligen Modells, das genestet wurde in das regionale Klimamodell. Also mit anderen Worten, es ging darum, wie man Wettermodelle und Klimamodelle ineinander verwebt. Weil es ist ganz klar, dass ein großes Modell Einfluss hat auf die kleine Skala. Ja. Aber die spannende Frage ist, wie wirkt das zurück? Also was ich gemacht habe, ist modellieren, also am Computer gesessen und programmiert.
Das klingt außerordentlich kompliziert.
Nein.
nicht.
Nein, aber es ist natürlich, es ist insofern nicht so befriedigend, weil sie manchmal auf der Suche nach einem Programmierfehler Tage verschwenden. Ja, deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, oh nee, ich bin nicht für die Forschung gemacht. Ich möchte lieber direkt Erfolge sehen. Und beim Wetter haben sie die Erfolge. Sie machen heute eine Prognose und wissen morgen, ob es dann gestimmt hat.
Ihr Weg ist dann auch so folgerichtig vonstatten gegangen, dass Sie nach verschiedenen Stationen, unter anderem glaube ich sogar beim noch damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, waren. Was haben Sie damals gemacht?
Da haben Sie das Fernsehen gemacht. Da gab es noch Wetter vor 8, das in den dritten Programmen eben für Baden-Württemberg und auch für Rheinland-Pfalz von hier gemacht wurde. Aha. Und das habe ich eine Zeit lang, es war glaube ich nur innerhalb von 8 Monaten oder so. Ich war sozusagen ausgeliehen von einer kleinen Wetterfirma, die da in München saß. War ich mal ausgeliehen für Stuttgart.
Die kleine Wetterfirma mit Hartmut Mühlbauer und
Andreas Machalitzer und anderen.
Diese beiden Kollegen, die Sie ja noch von früher kennen. Angenehme Erinnerungen an die
total.
Zeit damals?
Ja, das war, war so eine Aufbruchszeit. Ja, wir waren so ein kleiner Haufen. Wir haben mussten Frühschichten auch machen und haben uns da gut verstanden. Und ja, das war, wir haben Wetter ja nicht nur für Radio gemacht, auch für Fernsehen und für Online-Medien. Und alles war so im Aufruf. Es wurde da jetzt vorhin ja gefragt, so Computer gab es dann, natürlich gab es bei uns schon Computer und so weiter. Und ganz im Gegenteil, wir hatten immer das Gefühl, bei uns, wir sind ganz vorne mit dabei. Ja.
Also. Und irgendwann hat bei Ihnen an der Haustür das große zweite deutsche Fernsehen angeklopft.
Nee, das war ganz anders. Das war noch während meines Studiums. Da hat der Gunter Thiersch mal einen Kolloquiumsvortrag bei uns gehalten im Institut. Und es war im Treppenhaus des Meteorologischen Instituts zu Bonn, dass er sagt, na, Sie könnten doch eigentlich auch bei uns mal ein Casting mitmachen. Aha. Hat er mich so angesprochen. Ja, so ein Casting mitmachen kann man ja mal. Da waren wir einige und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Aber beim ZDF ist es wohl ähnlich wie bei anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Malen die Mühlen ganz langsam. Und so, bis sich das dann so ergeben hat. Ich habe das dann neben der Promotion gemacht. Das hat dann noch fast ein Jahr gedauert, glaube ich.
Dann haben Sie beim ZDF Wetter gemacht. Heute Sendung kam, die 19-Uhr-Sendung kam dann wann dazu?
Das kam erst 2007. Das dauerte lange. Okay. Also ich habe viel Morgenmagazin gemacht, dann habe ich auch Mittagsmagazin gemacht. Und erst eigentlich mit dem neuen Studio im 2007 bin ich dann in die Abendsendung, was sozusagen die Primetime ist, bin ich dann da erst reingerutscht.
Und dann das Heute-Journal. Und heute sind Sie die Chefin und können sich die Tage aussuchen, an denen es besonders prestigeträchtig ist, das Wetter zu präsentieren.
Nein, also ich bin Leiterin. Chefin klingt immer irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so sehe ich mich nicht, sondern nicht? Es ist einer unter Gleichen, ja.
Katja Hornhefer, eine Frau, die das Wetter präsentiert, beispielsweise in der Heute-Sendung um 19 Uhr oder auch im Heute-Journal. Wie viel Zeit haben Sie da jeweils?
Also im ZDF habe ich in der Heute-Sendung für den Wetterbericht 1:10 Redezeit, da kommen noch 5 Sekunden Jingle dazu. Ja. Aber wir machen das ja auch für Dreisat, da gibt's auch eine Heute-Sendung. Da haben wir insgesamt 1:55 Redezeit und im Heute-Journal 1:25 Redezeit.
Reden Sie frei oder arbeiten Sie?
Ich rede frei, aber ich übe das vorher. Das heißt natürlich mit Stoppuhr, kommt immer darauf an, wie ich gerade so drauf bin. Manchmal ist es in 3 Malen, dass ich merke, ah ja, kommt hin. Und manchmal muss ich auch ein bisschen häufiger üben. Und es ist halt, es muss dann eben ja alles sitzen. Also es muss ganz schnell nacheinander aufgezeichnet werden. Aha. Wir haben nicht viel Zeit im Studio, wird dann auch direkt abgenommen. Und manchmal passiert es halt, dass man sich verspricht. Da muss man das nochmal machen, wenn man sich nicht Osten-Westen verwechselt oder irgendwie eine falsche Region, wenn man Hotzenwald sagt, man meinte aber, keine Ahnung, das Hohenloher Land oder sonst irgendwas, da muss man es natürlich nochmal machen.
Immer aufgezeichnet oder manchmal auch live?
Manchmal live im Heute-Journal, also bei der 19 Uhr geht's ja nicht, weil wir da uns ja teilen müssten, weil wir es ja für ZDF machen und für Dreisat, da müssen wir es aufzeichnen, weil wir ja eben nicht uns trennen können. Aber fürs Heute-Journal machen wir es immer dann live, wenn das Wetter interessant ist oder sagen wir mal gefährlich. Also zum Beispiel, wenn ein Schneesturm droht oder wenn kräftige Gewitter sind, das ist jetzt im Sommer wieder häufiger bestimmt der Fall. Im letzten Jahr haben wir ungefähr, na, was würde ich sagen, im Monat so 5-6 Mal doch live gemacht.
Wäre heute oder jetzt auch eine spannende Wetterlage, weil Kaltfront, die schwüle Luft, die jetzt noch im Osten von Deutschland ist, im Westen ist es schon kalt.
Also wenn Unwettergefahr ist, also wenn wir absehen, dass zur Sendezeit, das ist ja 22:15 Uhr, wenn ungefähr der Wetterbericht laufen würde im Heute-Journal, wenn es da noch unwetterträchtige Gewitter gäbe, dann wäre das heute ein Tag, wo man es machen müsste. Ich denke, heute ist die Gefahr nicht so groß, weil ich denke, das wird dann schon abgeklungen sein. Aber jetzt zum zunehmenden Sommer wird das häufiger der Fall sein abends.
Dann gibt es dieses geheimnisvolle Gerät, das ich weiß gar nicht, in welcher Hand haben, links oder rechts?
Das wechsle ich immer, denn wenn ich was zeige, ist es in der anderen. Aha. Ja, und wenn ich mit der anderen Hand zeige, ist es so, wird das hin und her gehen. Das ist sowas Ähnliches wie so ein Auto-Aufmachdrücker oder
mit
so ein Garagendrücker.
Knopf?
Genau, mit so einem Knopf, geht aber nur nach vorne.
Okay, Sie drücken den Knopf, was passiert dann?
Ja, Kartenwechsel.
Okay.
Ich habe halt vorher gesagt, in dieser Reihenfolge möchte ich die Karten haben und ich kann dann sozusagen das auslösen, den Impuls geben.
Was ist, wenn Sie sich verdrücken? Oder?
Ich kann mich nicht verdrücken. Ach so. Es kann nur sein, dass der Drücker nicht funktioniert. Schon oft passiert, auch immer gern bei Live-Sendungen. Oh, jetzt brauche ich Hilfe von oben, habe ich in diesem Zusammenhang schon mal häufiger gesagt. Das kam dann besonders gut an bei unserem Publikum. Ich sagte, wieso braucht sie Hilfe von oben? Das liegt daran, dass natürlich meine Kollegen weiter oben sitzen sozusagen, als ich jetzt, die ich im Studio stehe. Und dann brauche ich Hilfe von oben, dann muss halt ein Kollege für mich drücken oder eine Kollegin.
Wenn Sie Kollegen ansprechen, gibt es Wetterlagen, wo es einfach Sinn macht, sich mit Kollegen auszutauschen, wie man Wetterlagen einzuschätzen hat?
Ah ja, wir müssen uns immer austauschen. Es gibt immer eine Übergabe. Also wie schätzt man das ein? Dann gibt es ja alle 6 Stunden neue Wettermodelle.
Ja.
Und natürlich kann eine Einschätzung, die man morgens getroffen hat, die kann am Nachmittag schon wieder hinfällig sein. Weil manchmal das Wetter uns überholt. Also wir denken, ah, das kommt erst am späten Abend.
Aha.
Aber gepfiffen, das ist schon um 17 Uhr da und anders. Also natürlich, wir müssen uns immer absprechen, weil ich als Moderatorin kann gar nicht 10 verschiedene Wettermodelle anschauen. Da bin ich abhängig davon, dass meine Hintergrundkollegen das auch tun und dass wir uns dann miteinander verabreden sozusagen.
Ja.
Und wie schätzt du die Lage ein? Wie sehe ich das? Und wo muss das hin? Wir haben ja nur 12 Wettersymbole auf unserer Wetterkarte und dann kommt es eben wirklich auf jedes einzelne Symbol an. Manchmal kann man auch einen Regenvorschaufilm benutzen, aber der Regenvorschaufilm bezieht sich nur auf ein einziges Modell.
Aha.
Und das ist eben ganz natürlich total wichtig, dass man miteinander spricht.
Und was ist, wenn man sich nicht einig wird?
Ja, dann ist derjenige, der die Nase vor die Kamera hält, der muss dann sagen, so, wir machen das jetzt aber dann bitte doch so.
Kluge Entscheidung.
Ja.
Wir haben einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die zum einen feststellen, dass sie sehr, sehr sympathisch auf dem Schirm rüberkommen und ja auch hier im Radio im Übrigen. Dann haben Leute sich nochmal wegen der 3D-Geschichte gemeldet und ihre Version uns mitgeteilt. Und dann hat ein Hörer geschrieben, warum eigentlich die Vorhersagen für den Bodensee immer so schrecklich falsch sind.
Es ist halt ein Binnenmeer. Es ist wirklich schwierig. Aber das gilt natürlich jetzt von Baden-Württemberg aus gesehen für den Bodensee. Aber was das ZDF angeht, wir machen ja Wetter für ganz Deutschland. Da ist es eigentlich in allen Grenzregionen so. Wir beschränken uns natürlich eigentlich nicht nur auf unser Kerngebiet. Aber
ja,
die Grenzen werden natürlich bei so einer geringen Sendezeit, fallen die so ein bisschen hinten runter. Und der Bodensee hat ein ganz eigenes Klima, hat oft Nebel, hat oft graues Wetter.
Aha.
Manchmal ist es besonders kalt, manchmal hat man aber auch noch einen kleinen Föhneffekt. Also es ist wirklich sehr, sehr speziell und an sich müsste man wirklich Wetter nur für den Bodensee machen, das wäre dann genauer.
Das heißt, es gibt Gegenden in Deutschland, die einfacher bzw. schwieriger zu prognostizieren sind?
Je regionaler das ist, desto schwieriger ist es. Also zum Beispiel an der Küste, da kriegen wir ja auch manchmal, haben wir in früheren Zeiten manchmal Hinweise gekriegt, ihr macht das Wetter hier immer so schlecht, weil direkt an der Küste wechselt sich das Wetter immer sehr, sehr schnell. Also wenn wir sagen, oh, es regnet da ganz doll, dann ist es an der Küste eigentlich nie wahr, weil der Wind eben die Wolken schnell so ein bisschen ins Landesinnere schiebt. Und an der Küste selbst wechselt sich das Wetter so schnell, dass man auch sehr schnell wieder Sonnenschein hat. Und dann gibt es natürlich auch Regionen, die, was weiß ich, den Harz oder andere Mittelgebirge,
ja,
wo wir auch ganz andere Wetterelemente und Themen haben und wo sich das entsprechend schnell ändert und das ist schwieriger.
Wie weit in die Zukunft gerichtet können Sie wirklich zuverlässig prognostizieren?
Das kommt ein bisschen auf die Wetterlage an. Wenn wir so ein Hoch haben, das sehr stabil ist, dann können selbst Sie, dann kann irgendwie jeder eine gute Wetterprognose machen für viele Tage. Normalerweise sagen wir aber, dass wir für die nächsten 2-3 Tage schon ziemlich gut sind. Manchmal ist es schwierig, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. Also kommt etwas wirklich am Vormittag oder doch erst am Nachmittag? Wie schnell löst sich ein Nebel auf? Dauert das bis 13 Uhr? Ist es schon um 11 Uhr weg? Das ist manchmal schwierig. Einen ganz vorsichtigen Trend können wir manchmal in Richtung 8 bis 10 Tage machen.
Ja.
Aber alles, was darüber hinausgeht, ist Kaffeesatzleserei. Mit einer Ausnahme, der berühmte Siebenschläfertag. Es ist oft so, dass Ende Juni, Anfang Juli sich die Sommerwetterlage einstellt und die hat dann häufig Bestand von 7-8 Wochen. Also das ist
häufig
eine Wetterregel.
Häufig heißt 80% plus minus
nicht ganz, wir sagen 2/3. Also 77%, aber 66,2%
Okay. Ansonsten, was das Wetter aktuell angeht, eine Wetterlage, die sich jetzt umgestellt hat, wie schwierig ist die für die nächste Woche zu prognostizieren?
Naja, es kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht. Ja, also wir haben ja jetzt ein kräftiges Tief über uns, das ist die Juliane, die bringt halt aktuell den Regen und auch die Gewitter. Wenn das durchzieht, was kommt danach? Erstmal wird es Schauerwetter geben, aber wie stellt sich danach die Wetterlage um? Also kommt auf dieser Bahn, wo jetzt ein Tief nach dem anderen gekommen ist, kommen da jetzt noch mehrere nach? Oder werden wir wieder ein neues Hoch haben, das sich aufbaut? Das ist für
ja
die nächste Woche noch nicht ganz klar. Sieht im Moment so aus, dass es eher wechselhaft weitergeht in Deutschland. Aber wie gesagt, so genau können wir das jetzt im Moment noch nicht sagen.
Was halten Sie von Vorhersagen derart, dass jemand sagt, also nach seiner Einschätzung wird der Sommer des Jahres 2020 entweder sehr heiß ausfallen oder eher mitteleuropäisch eingetrübt?
Also was man machen kann ist, und das machen halt zum Beispiel der nordamerikanische Wetterdienst, dass man so generell sagt, wird dieser Monat eher zu trocken sein oder eher zu feucht. Nur bringt einem das nicht so sehr viel. Im Augenblick könnte es eben so aussehen, dass Juni und Juli eher zu warm sind und der August eher zu kalt. Aber für das einzelne Wochenende, bei dem man vielleicht irgendwie ein großes Fest, jetzt ja sowieso gerade nicht, aber irgendwie ein Fest planen wollte, da sagt einem das halt gar nichts aus. Und man kann jetzt aktuell noch nichts über den Sommer sagen.
Jeder von uns kennt den einen Moment der dramatischsten Fehlentscheidung oder in Ihrem Fall möglicherweise Fehlprognose. Haben Sie irgendwas abgespeichert, wo Sie sich einfach mal öffentlich zugänglich im Fernsehen fundamental geirrt haben, was das Wetter angeht?
Nein, da denke ich jetzt eher an irgendwelche seltsamen Versprecher oder sowas.
So.
Aber nein, eine Fehlvorhersage, die mir jetzt so...
Okay.
Nee.
Und was Versprecher angeht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das im Radio erzählen darf. Also es war noch in meiner Frühzeit, da habe ich noch Frühstücksfernsehen gemacht.
Aha.
Und dann haben wir ja hinter uns immer die Karten und ich wollte mich also umdrehen und irgendwas auf der Karte zu zeigen für den morgigen Tag. Und ich sah keine Karte, sondern ich sah nur ein schwarzes Bild. Ich sage also, und morgen? Oh, es gibt kein Morgen. Habe ich zum Beispiel gesagt. Das war ganz schrecklich für mich. Oder
aber das ist doch von philosophischer Klarheit.
Ja, vielleicht das noch. Aber ein anderer Versprecher war vielleicht noch schlimmer. Da ging es darum, dass man auf der Zugspitze den Schnee mit einer Art Messstab misst.
Aha.
Und bei uns in Mainz, Lerchenberg, wo wir es damals noch gemacht hatten, kann man den Schnee natürlich auch messen. Da hat man halt ein Zentimetermaß genommen und hat gesagt, naja, und auf der Zugspitze, da liegen halt 2,30 Meter, da braucht man schon eine ziemlich lange Latte. Und als ich das raus hatte, waren dann hinter meine Kollegen sehr amüsiert darüber, weil ich von dieser langen Latte gesprochen habe. Sowas ist, hängt einem dann etwas nach, ja.
Okay. Ansonsten kriegen wir Mails von Hörerinnen und Hörern, die nochmal darauf hinweisen, dass man meteorologisch gesehen nicht nur am Bodensee manchmal falsch liegt, sondern auch in anderen Regionen. Und ein Hörer beklagt, dass das Biskaya-Tief ausgestorben sei.
Wir nennen es vielleicht nicht mehr so, es gibt es schon noch. Also wir sprechen normalerweise diese typischen Tiefs und Hochs, die jeder kennt, das ist das Island-Tief und das Azoren-Hoch. Und die waren früher tatsächlich eine sehr, verlässliche Wettergröße. Und das hat sich immer mehr geändert. Seit den letzten 20 Jahren stellen wir fest, dass wir viel häufiger solche Omega-Wetterlagen haben. Und das sind Wetterlagen, bei denen wir ein stabiles Hoch irgendwo über Europa haben. Es muss nicht immer direkt über Mitteleuropa liegen, kann auch weiter im Westen und weiter im Osten liegen. Und dann verharrt das Wetter über längere Zeit in einem gleichen Status, könnte man sagen. Und dann haben wir eben gefährliche Wetterlagen. Dann haben wir entweder Dürresommer, wie 2018, oder wir haben Hochwasserereignisse, wie zum Beispiel 2013 und so weiter. Also das sind immer die gefährlichen Wetterlagen. Deswegen dieses Biskaya-Tief gibt's noch, aber wir nennen es einfach nicht mehr so.
Was ist bitte der mäandernde Jetstream?
Der mäandernde Jetstream. Also man kann sich das so vorstellen, die Erde dreht sich ja und wir haben in etwa 10 Kilometer Höhe ein Starkwindband, das die Nordhalbkugel umkreist. Das haben wir früher genutzt, als wir noch geflogen sind von Amerika in unsere Richtung. Da hat dieser Jet uns geschoben. Deswegen waren wir schneller von Amerika in Europa als umgekehrt. Da mussten wir gegen den Jet fliegen, damals, als wir noch geflogen sind. So, und dieser Jet ist normalerweise West-Ost orientiert und wenn er mäandriert, dann macht er ganz große Schleifen. Und wenn er solche großen Schleifen macht, dann bedeutet das eben, dass wir genauso ein festsitzendes Hoch, so eine sogenannte Omega-Wetterlage, weil der mäandernde Jetstream dann eben die Form des großen griechischen Buchstaben Omegas hat. Also genau dann haben wir solche stabilen Wetterlagen, die dann über Wochen Bestand haben können.
Wenn wir gerade dabei sind, was diese stabilen Wetterlagen angeht, spielt da auch der Golfstrom eine Rolle?
Der Golfstrom spielt insofern eine Rolle, als es eben eine Meeresströmung ist.
Aha.
Und wenn wir Meeresströmungen haben, das ist natürlich ein total interessantes Thema, was auch gerade ganz viel mit Klimawandel zu tun hat. Wir haben solche Klimaschaukeln. Der Golfstrom sorgt einfach dafür, dass es in Großbritannien generell immer milder ist, weil der Golfstrom eben von der Karibik zu uns rüber geht. Hat jetzt aber mit dem mäandrierenden Jetstream in 10 Kilometer Höhe so einfach nichts zu tun. Aber natürlich sind Atmosphäre und Ozean miteinander gekoppelt. Und wenn wir große Veränderungen im Ozean haben, wie zum Beispiel El Niño oder der Indische Ozeandipol und so weiter, dann hat das Auswirkungen aufs Wetter. So hängt ja zum Beispiel die Heuschreckenplage zusammen mit den Buschbränden in Australien.
Das Klima, das sich ändert, die Hitze, die zunimmt und die Dürre, die zunimmt. Womit fangen wir an? Mit der Hitze im Sommer, die subjektiv empfunden zumindest doch zunimmt?
Ja, weil die letzten Jahre waren einfach weltweit die wärmsten. Die letzten 5 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Messung 1881. Es wird also immer wärmer. Und damit ist es auch klar, dass die Sommer immer heißer werden. Wir hatten jetzt ja im letzten Jahr diesen Rekord mit 42,6 Grad. Die Frage, wie lange wird er Bestand halten? Vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr, aber dann wird er bestimmt wieder fallen. Es wird also immer heißer. Und das Spannende ist ja eigentlich die Verbindung zwischen, wie ändert sich das Klima, was macht das mit unserem Wetter und das Umgekehrte eben auch. Und da gibt es natürlich Untersuchungen dazu, wie zum Beispiel auch, was macht das mit den Hurricanes, mit den tropischen Wirbelstürmen. Und da gibt es ja die berühmte Attributionsforschung in der Klimaforschung. Geht dann darum, wie viel wahrscheinlicher ist es, dass ein Hurricane so heftig wird. Und da hat man eben rausgefunden, dass durch den Klimawandel, also durch die immer höheren Temperaturen auf der Welt, zum Beispiel so ein Hurricane wie Harvey vor ein paar Jahren, dass der 3-mal wahrscheinlicher geworden ist durch den Klimawandel.
Dieses Phänomen, Entschuldigung, Deutschland auch?
Nein, der Hurricane natürlich nicht. Das ist ja tropischer Wirbelsturm, geht nur, wenn die Wassertemperaturen 26 Grad oder mehr haben. Aber man hat auch festgestellt, es gibt immer intensivere Hurricanes. Es gibt nicht unbedingt mehr, aber die es gibt, die sind viel heftiger, bringen mehr Regen mit, mehr zerstörerischen Wind, haben viel häufiger diese höchste Kategorie, Kategorie 5. Für uns ist interessant auch das andere. Wir hatten eben schon mal kurz die Omega-Wetterlage, die ja Auswirkungen hat auf unser Wetter, nämlich stabile Wetterlagen, häufig Hitze. Und die Frage ist, wieso, verdammt nochmal, macht der Jetstream diese Mäander? Was ist der Grund dafür? Man hat schon immer vermutet, das hängt wahrscheinlich mit dem Abschmelzen der Polkappen zusammen, also mit der Erwärmung der Arktis. Und tatsächlich konnten jetzt, ist noch gar nicht lange her, vor einigen Monaten, konnte man nachweisen, dass es tatsächlich über den Umweg der Stratosphäre der Einfluss der ist, dass es, weil es da in der Arktis wärmer wird, das hat Auswirkungen auf die Stratosphäre und die Stratosphäre wiederum hat dann wieder Auswirkungen auf unser Wetter hier in Mitteleuropa. Ja. Das ist eine ganz interessante Forschung, also beides kann man nachweisen.
Und was dieses schmelzende Eis angeht, zumindest in der Arktis, ist es dann so, dass es sich nicht nur gleichmäßig abschmilzt, sondern diese Schmelze sich auch potenziert und immer schneller vonstatten
ganz
geht?
Ganz genau, das ist ein Teufelskreis. Denn das dunkle Wasser, das nimmt ja mehr Wärme auf von der Sonne. Und warm, das wissen wir alle, wenn Sie was Schwarzes anhaben und ich eben nicht, und Sie sind in der Sonne, dann wird das viel wärmer und damit wird das Wasser noch wärmer. Und dann ist das ein sich selbst verstärkender Prozess. Das heißt, es wird immer schneller, dass das Eis weniger wird. Das Eis würde ja die weiße Oberfläche, das Sonnenlicht wegreflektieren und dadurch, dass immer mehr freies Wasser zu sehen ist, geht diese Eisschmelze immer schneller.
Kann man das noch stoppen oder ist es dazu zu spät?
Das wird man nicht mehr stoppen können.
Mit welchen Folgen dann für die Zeit in 10, 20 oder 30 Jahren?
Ja, also mit der Folge, dass wir viel häufiger solche Omega-Wetterlagen haben, dass wir viel häufiger Extremwetter haben und das immer Gleiche vom selben, das ist eben schlecht für uns. Wenn es an einer Stelle über Wochen regnet, dann haben wir da diese berühmten Hochwassersituationen oder eben halt wie bei uns 2018 im Sommer diese Dürrekatastrophen. Also das Problem ist immer, wenn etwas lange an Ort und Stelle hängen bleibt.
Was halten Sie von Wetter-Apps?
Nichts.
Warum nicht?
Naja, als ganz grobe Richtlinie hilft es häufig, aber mehr auch nicht. Also wenn ich mich darauf verlassen will, wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt trockene Stunden brauche, weil ich einkaufen gehen will oder weil ich irgendwas machen will oder wenn ich unbedingt den Regen brauche für meinen Garten, das können die einfach nicht so gut.
Von
das
welchem ist, Zeitraum reden wir da? Von einem Tag? Von den nächsten 3, 4, 5 Tagen?
Egal. Also das Einzige, was gut ist, was man über Apps auch kriegt, das sind Radarbilder. Ja, wenn man wirklich sieht, da ist jetzt eine Gewitterzelle, die auf mich zuzieht, das kann man wirklich gebrauchen. Aber alles, was so ein Vorhersage geht, das kommt halt direkt aus dem Modell raus. Und direkter Modelloutput ist halt was anderes, als wenn da einer steht, der Ihnen erklärt, was da wird.
Okay.
Und also deswegen halte ich von Apps nichts.
Nächste Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und Corona?
Viele.
Viele?
Viele, ja. Und zwar Mitte März gab es ja bei uns in Deutschland diesen Lockdown.
Ja.
Und dann hat man sich gewundert, weil man dachte, naja, jetzt müsste die Luft ja eigentlich viel besser werden. Aber das war nicht der Fall. Die Luft wurde schlechter. Woran lag das? Weil exakt zeitgleich mit dem Lockdown sich die Wetterlage komplett umgestellt hat. Wir hatten den ganzen Winter über Westwindwetterlagen mit kräftig viel Wind und viel Regen. Die haben die Luft sauber gemacht. Und Mitte März kam dann mal wieder so eine Omega-Wetterlage, ein stabiles Hoch, wenig Bewegung. Dann konnten sich die Schadstoffe ansammeln und man stellte fest, ups, die Luft ist viel schlechter geworden. Jetzt aber inzwischen, und da gibt's halt auch Untersuchungen darüber, konnte man nachweisen, dass jetzt, nachdem das relativ lange ja gedauert hat, hat, der Lockdown, ja, dann tatsächlich die Schadstoffbelastung runtergegangen ist. Man hat das anhand der Lombardei ganz gut nachweisen können, dass die Stickoxidbelastung runtergegangen ist. Und das hat also den Grund, dass tatsächlich weniger Verkehr unterwegs war, keine Industrien mehr gearbeitet, okay, haben und so weiter. Also natürlich gibt es da einen Zusammenhang.
Also apropos Norditalien, da war doch eine Zeit lang auch in der Diskussion, ob möglicherweise diese schlechten Luftwerte, diese Umwelt kaputt machenden Geschichten für Corona oder für das Ausmaß dieser Corona-Katastrophe in Norditalien verantwortlich oder mitverantwortlich sei.
Muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Fakt ist, dass es dort natürlich ganz viele Aerosole in der Luft gab. Und wir haben ja schon gehört, dass die Aerosole eben diejenigen sind, an denen das Coronavirus auch andocken kann und mit diesen Aerosolen bei uns irgendwo landen kann in den Schleimhäuten und so weiter. Trotzdem weiß man inzwischen wohl, dass das nicht der Grund war, sondern es hat ja irgendwas mit den Altenheimen und wo dann irgendwie Infizierte dahin gekommen sind. Da gibt es ja auch schon Berichte drüber. Also warum jetzt gerade in der Lombardei, das hatte jetzt nicht direkt was mit dem Wetter zu tun, ganz anders. Wir hatten am Anfang gedacht, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass der Coronavirus bei UV instabil wird, das Coronavirus. Ja. Das ist wohl auch unbedingt nicht der Fall. Genauso wie man gedacht hat, na gut, je wärmer es wird, desto schlechter ist das für das Virus. Auch das stimmt wohl nur bedingt. Ja. Trotzdem ist es natürlich so, solange wir draußen sind, ist halt die Verdünnung viel besser. Also es ist viel besser, wir würden jetzt draußen irgendwie im Garten das Ganze machen, als jetzt hier in so einem kleinen Studio, weil einfach da die Durchmischung dafür sorgt, ja, dass wir viel weniger Gefahren durch das Virus haben.
Dann haben wir zumindest für diesen Durchgang eine letzte Hörermail verbunden mit der Frage, ob es, was die Computer angeht, was die technischen Möglichkeiten angeht, in der Zukunft es bessere und längere vorhersehbare Wetterprognosen geben wird.
Wir sind ja in den letzten 20, 30 Jahren schon sehr, sehr viel besser geworden. Und ich denke, wir nähern uns immer mehr einer maximalen Vorhersagbarkeit an. Das liegt einfach daran, dass Wetter ja ein chaotisches System ist. Viele kennen den Schmetterlingseffekt. Irgendwo gibt es einen kleinen Ausschlag, der eine große Wirkung hat. Beispiel dafür war ja Lothar. Da gab es eine Messung in Neufundland, von der man dachte, ach, die stimmt wahrscheinlich nicht. Die nehmen wir mal nicht hervor, um in die Zukunft zu rechnen. Ja. Hätte man das damals gemacht, hätte man Lothar besser vorhersagen können. Also was ich sagen will, ist, kleine Veränderungen in den Anfangsbedingungen machen große Wellen am Ende. Und da das so ein chaotisches System ist, wird man nie besser in den nächsten 2, 3 Wochen werden können, als wir es jetzt aktuell schon sind.
Frau Hornefer, müssen wir damit rechnen oder müssen wir befürchten, dass es perspektivisch gesehen immer weniger regnet?
Ja, also vor allen Dingen müssen wir damit rechnen, dass wir längere Dürreperioden haben. Wir haben ja im Moment sehr wenig Regen im Boden drin. Da gibt es eine klimatische Wasserbilanz. Ich habe das gerade neulich mal wieder gezeigt. Da fehlen in jedem Quadratmeter deutschlandweit so zwischen 50 und 200 Liter pro Quadratmeter. Da kann man sich vorstellen, wie viel das jetzt mal regnen muss, damit das aufgefüllt wird. Nun war es jetzt ganz gut, dass es im Februar ganz gut geregnet hat und so weiter. Aber wir müssen uns da mit finden, dass es im Sommer einfach häufig Dürreperioden geben kann.
Also es regnet zu wenig und es wird immer heißer. Was bedeutet das beispielsweise für unsere Wälder und die Zukunft der Bäume?
Für die Wälder ist es ein großes Problem. Die brauchen ja viel Wasser. Und gerade die Wälder sind ja auch ganz wichtig dafür, damit wir CO2 abbauen und Sauerstoff aufbauen. Und kann man sagen, wir sollten eigentlich versuchen, wo es irgendwo geht, Bäume zu pflanzen. Das aber hat wieder den Nachteil, gerade Bäume brauchen viel Wasser und fehlt dann dieses Wasser, das wir den Bäumen geben, vielleicht den Menschen. Also es ist eine schwierige Gemengelage. Vor allen Dingen wird uns aber in der näheren Zukunft die Veränderung der Vegetationsperiode beeinflussen, dass es nämlich viel früher anfängt mit der Vegetation. Und dann haben wir häufiger Effekte wie 2017, aber auch jetzt wieder in 2020, nämlich Spätfröste, die zur Unzeit kommen. Wenn eigentlich alles schon auf Frühling eingestellt ist, dann kommen Spätfröste, die machen der Landwirtschaft ganz ordentlich zu schaffen. Auch den Weinbauern macht das sehr zu schaffen. Also darauf werden wir uns einstellen müssen, dass sowas häufiger passiert.
Und wenn wir diesbezüglich in Mitteleuropa solche Probleme kriegen, wie dramatisch werden die Probleme dann beispielsweise in Afrika ausfallen?
Da werden sie auch dramatisch ausfallen. Wir werden davon ausgehen können, dass sich die Wüsten ausweiten. Wir werden auch davon ausgehen können, dass es rund ums Mittelmeer viel häufiger brennt und dass sich alles nach Norden verlagert, was sich nach Norden verlagert. Deswegen gibt es natürlich auch Klimagewinner. Im Norden wird man zum Teil einige Sachen anbauen können, die man da bisher noch nicht anbauen kann, weil es da wärmer wird. Wir werden aber auch ein größeres Artensterben haben, weil gerade in den Gebirgsregionen Pflanzen und Tiere wandern natürlich immer weiter nach oben, aber irgendwann ist Ende. Und dann sterben sie aus.
Und wir werden möglicherweise eine neue Flüchtlingswelle dergestalt kriegen, dass Menschen, die es auch klimatisch in Afrika nicht mehr aushalten und dort nicht mehr leben können, dann Richtung Norden ziehen.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen denken Sie an Vanuatu, also an andere Inselstaaten, die einfach verschwinden werden, die Malediven oder Bangladesch. Das sind die Probleme, klar.
Haben Sie irgendwas Schönes zum Schluss, Frau Hornhefer, was die Zukunft angeht und das Wetter?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, also.
So, gut. Okay. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.